Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Ein Jahr Corona-Krise, auch an der Börse. Vor wenigen Tagen hat sich der Tag, an dem die Märkte ihre Tiefst erreicht hatten, zum ersten Mal gejährt. Am 19. März 2020 war der schnellste und heftigste Crash, den wir alle wohl jemals erlebt haben, vorbei. Und der Schaden in vielen Depots war groß. Mit Blick auf die großen Aktienindizes sind die Verluste aber längst wettgemacht. Viele Indizes haben sogar neue Rekorde markiert. Hat die Börse die Corona-Krise wirklich schon abgehakt? Welche Chancen und welche Risiken gibt es aktuell? Darüber sprechen Uli Stephan, Chef Anlagestratege von der Deutschen Bank, und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ist die Welt an den Aktienmärkten ein Jahr nach dem Crash wirklich wieder in Ordnung?
Ja, man könnte ein Stück weit den Eindruck haben vor dem Hintergrund, dass die Börsen sich doch nicht nur erholt haben, sondern ja mittlerweile auch All-Time-Highs erreichen, dass sich auch mittlerweile praktisch alle Sektoren wieder erholt haben, sicherlich mit einer relativ großen Spreizung, aber die Entwicklung ist schon sehr bemerkenswert, ja.
Schauen wir doch mal drauf, welche Branchen sind denn besonders gut gelaufen? Es sind, glaube ich, nicht mehr unbedingt die Tech-Aktien, die die Rallye erst angeführt haben, und welche hinken immer noch extrem hinterher?
Naja, wir hatten ja eine ganze Zeit lang davon gesprochen, dass zuerst diese Stay-at-Home- und Corona-Profiteure gut performen. Das war ja auch so, Big Tech, auch mit riesigen Gewinnen, die dort eingefahren wurden. Also es waren nicht nur die Kurse, sondern es war auch das operative Geschäft, was offensichtlich davon profitiert hatte. Und wir haben ja dann gemutmaßt, mit den Impfungen könnten die Zykliker etwas besser laufen. Und das sehen wir dann tatsächlich auch seit November, wo dann Autos, Autoteile, Grundstoffe, aber auch Reisen und die Freizeitbranche deutlich besser laufen. Und vielleicht ein bisschen neben der Spur ist natürlich dann die Energie, die ja im ersten Halbjahr des letzten Jahres deutlich in den negativen Bereich sogar gedreht war und dem sich der Ölpreis und Ölpreis dann als Leit sozusagen Rohstoff auch für die anderen Energieträger erholt hat, sind natürlich auch die Energieaktien dann entsprechend nach oben tendiert.
Die große Frage ist jetzt natürlich, wie geht's weiter? Bleibt das bei dem Trend, also weiter, dass die Zykliker eher gefragt sind?
Ja, ich glaube, dass mittlerweile die ganz einfachen Kursgewinne eingefahren sind. Ich glaube, man muss mittlerweile etwas genauer hingucken. Es wird auch immer mal wieder Rücksetzer geben. Das haben wir ja auch in diesem Jahr schon gesehen. Und darüber hinaus streiten sich natürlich die Auguren, was denn nun passiert. Liegt der Fokus mehr auf Inflation, steigenden Zinsen, Schulden und es wird schwierig, oder liegt der Fokus und der Blick mehr auf der voraussichtlichen ökonomischen Erholung, die dann eben auch mit sehr großen Gewinnsteigerungen einhergeht. Und je nachdem, in welchem Lager man da ist, ist man eben etwas offensiver oder etwas vorsichtiger an den Märkten.
In welchem Lager bist du?
Ja, ich gucke mir natürlich beides an und würde durchaus weiter diversifizieren. Ich bin aber ehrlich gesagt im Moment noch nicht zu pessimistisch. Die amerikanische Notenbank hat ja gesagt, dass sie die Zinsen noch sehr lange niedrig halten will, nämlich bis über das Jahr 2023 hinaus. Mal gucken, ob sie dabei bleibt. Das wird sicherlich dann auch davon abhängen, ob denn tatsächlich die Zinsen nur temporär steigen, beziehungsweise die Inflation, so wie die Fed gesagt hat. Und wenn das wahr ist, dann bleiben eben Zinsen tendenziell niedrig. Und dann ist sehr viel Geld im Umlauf. Ich meine, Larry Summers hat gesagt, wir sehen im Moment die schlechteste Wirtschaftspolitik aller Zeiten. Und was er damit meint, ist eben, dass die amerikanische Notenbank die Geldpolitik so extrem expansiv lässt bei schon einer wahnsinnig expansiven Fiskalpolitik mit gigantischen Programmen in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa. Da ist einfach sehr viel Geld vorhanden und das will dann irgendwo hin und fließt im Zweifelsfalle, wie wir jetzt sehen, auch in die Aktienmärkte.
Das sind ja jetzt gerade auch die Schecks verschickt worden von dem neuen 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspaket. Da geht man ja auch davon aus, dass relativ viel in den Aktienmarkt fließen wird. Die Fed hat ja auch gesagt vor einigen Tagen, dass sie für 2021 mit dem kräftigsten Aufschwung seit den 1970er Jahren rechnet. Wie passt denn das zusammen mit niedrigen Zinsen? Und werden wir jetzt auch noch uns anschauen, dass ja die Zinsen am langen Ende, also die Anleihenrenditen, schon steigen. Braut sich da was zusammen?
Ja, das ist genau das, was Larry Summers eben ansprach. Wir haben eine Wirtschaft, die schon sehr gut läuft. Die Fed selbst geht von 6,5% aus. Es gibt Volkswirte, die sehen in den USA bis zu plus 10%, was ja schon chinesische Verhältnisse sind. Dann da hinein eben so zu stimulieren auf der fiskalischen Seite und die Geldpolitik expansiv zu halten, ist schon sehr bemerkenswert. Aber wie gesagt, es ist dann die Frage, wo ich genau hingucke. Und es gibt eben auch Akteure an den Märkten, die argumentieren, dass wir jetzt vor einem längerfristigen Aufschwung stehen, weil die staatlichen Investitionen nicht nur in Umverteilungsprogramme hineinlaufen, sondern eben auch in starke Investitionen für die Zukunft, Stichwort Infrastruktur, grüne Investments etc. pp. Und da könnte natürlich in den nächsten Monaten und Jahren durchaus noch einiges an positiven Entwicklungen dann zu erwarten sein.
Lass uns noch mal kurz auf die Zinsen zurückkommen, auf die Anleiherenditen. Es gab jetzt zuletzt auch eine Umfrage unter Profi-Investoren und da war eben auch die größte Sorge eben dieser überraschend starke Anstieg von den Inflationserwartungen, aber eben auch der Anleiherenditen. Kannst du uns das noch mal genau erklären? Also wir reden ja dann nicht von den Leitzinsen, die Fed extrem niedrig hält, sondern wir reden von den Anleiherenditen von langfristigen Anleihen. Warum ist das denn so gefährlich?
Gefährlich ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man kann ja sagen, dass zum Beispiel nach einem Kurs-Gewinn-Verhältnis Aktien heute nicht besonders billig sind. Also wenn ich einen historischen Vergleich anlege und sage, wo sind denn die Kurse heute im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen, dann würde ich feststellen, dass der Aktienmarkt schon, sagen wir mal, relativ teuer ist. Jetzt sage ich ja immer dazu, man muss das Zinsniveau eben berücksichtigen, weil als wir diese historischen Bewertungen angeguckt haben oder wenn wir sie angucken, dann sprechen wir eben oft von Zinssätzen, die noch an ganz anderer Stelle lagen. Wenn man die sogenannte Equity Risk Premium anguckt, also den Aktienkurs in ein Verhältnis setzt, nicht nur zu den Gewinnen, sondern auch zu den Zinsen, dann sind Aktien nicht mehr so sehr teuer. Und das zeigt eben, jetzt müssten die Gewinne sehr stark steigen, das wird auch erwartet, aber die Zinsen dürften eben auch nicht zu hoch anziehen, denn der Discount-Dividend-Methode, also wie Aktien typischerweise bewertet werden, werden ja die zukünftigen Gewinne auf den heutigen Tag abdiskontiert, also abgezinst. Nicht wahr? Man muss einfach sagen, der Euro in 10 Jahren ist weniger wert als der Euro heute. Das hat was mit Inflation zu tun, das hat aber vor allen Dingen auch was mit Zeitpräferenzen zu tun, denn wir wollen die Dinge in der Regel jetzt und hier haben und nicht darauf warten. Und wenn wir warten müssen, dann wollen wir eben dafür entschädigt werden. So, und wenn der Zins dann steigt, dann ist der Abdiskontierungsfaktor dieser zukünftigen Gewinne höher und damit ist der Gegenwartswert niedriger. Und wir sehen das auch tatsächlich an der Börse, dass die Unternehmen, die gut etabliert sind, eben Value-Aktien, wie sie so schön in Neudeutsch genannt werden, also all das, was im Grunde genommen billig ist, das steigt jetzt auch relativ gut, wohingegen die Aktien, die schon relativ teuer sind und deren Gewinne in der Zukunft voraussichtlich sehr stark steigen sollten, die haben im Moment ein bisschen eher Probleme an den Märkten und laufen im Moment nicht mehr ganz so gut. Also das ist einfach ein Ausfluss, dass die Zinsen jetzt steigen und wie das dann umgerechnet wird in Bewertungen an der Börse.
Jetzt haben wir viel über die USA gesprochen und wie die Fed das Ganze sieht. Wie ist es denn in Europa? Gilt das alles auch für Europa? Werden wir hier vielleicht auch chinesische Verhältnisse, also extrem hohe Wachstumszahlen sehen?
Nein, Europa hinkt da sicherlich hinterher. Europa ist langsamer in vielerlei Hinsicht, aber auch nicht so, im Englischen würde man sagen, bold, also kräftig dabei, dann in Stimulus und Ähnliches zu gehen. Jetzt muss man sagen, die Europäische Zentralbank mit Frau Lagarde hat da schon sehr viel Vorleistung getroffen. Aber die mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union, ja mit einem ähnlich großen Paket wie in den USA, also 1,825 Billionen Euro wird ja dann verteilt auf die nächsten Jahre, ist also nicht so wie die USA, die jetzt nicht nur ein, sondern möglicherweise sogar im zweiten Halbjahr noch ein zweites Paket auflegen wird. Und damit sieht man schon, dass der Stimulus natürlich in Europa etwas kleiner ist. Auch die strukturellen Themen sind in Europa nochmal andere. Und deswegen rechnen wir damit, dass die europäische Währungsunion deutlich weniger wachsen wird, aber immerhin auch noch mit gut 4,5% in etwa.
Also eigentlich könnte man noch sagen, es läuft schon wieder ziemlich rund nach der Corona-Krise. Wie soll ich mich denn dann an den Märkten jetzt positionieren?
Ja, wie gesagt, das ist eine Frage, in welchem Lager steht man, wenn man auf den Markt guckt. Das ist natürlich auch eine Frage der einzelnen Risikopräferenzen. Also wie viel Risiko bin ich denn bereit zu gehen? Ich würde diversifizieren. Ich wäre jetzt nicht nur noch bei den zyklischen Value-Aktien. Ich würde auch langfristig sicherlich gucken, was sind denn die Profiteure von dieser vom grünen Umbau der Wirtschaft insgesamt. Da gibt es ja auch eine ganze Menge im Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch der Immobilien, der Industrie, Halbleiter, Autos, 5G. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich dort auch zu interessieren. Und da muss man, glaube ich, ein Portfolio zusammenbauen, was ja diversifiziert ist, diese verschiedenen Gesichtspunkte reflektiert. Aber ich glaube, es ist im Moment noch eher richtig, in Aktien zu bleiben. Wie gesagt, bis die Fed dreht und namentlich darüber spricht, das Kaufprogramm zurückzunehmen, die Zinsen anzuheben. Das könnte im zweiten Halbjahr der Fall sein. Dann könnte sich auch der Markt zuerst mal erschrecken, aber wir werden dann eben auch wieder sehen müssen, wohin sind denn bis dahin die Gewinne gelaufen und wie sind die Aussichten. Also unterm Strich bin ich nicht zu pessimistisch, würde nach wie vor in Aktien investieren und glaube, dass es da einzelne Sektoren, aber vor allen Dingen auch Einzeltitel gibt, die hochinteressant sein können, die man natürlich dann aufsuchen müsste, deswegen oder auch finden müsste. Deswegen investiert man am besten breit in den Markt hinein.
Und wenn ich in das Lager der Pessimisten gehöre, wenn ich eben glaube, Inflation steigt an, die anderen Renditen ziehen weiter an, das ist jetzt auch das Wort von Stagflation übers Parkett gehuscht, wie würde ich mich dann positionieren?
Ja, das ist natürlich ein etwas blödes Szenario, weil dann Aktien nicht so richtig viel Spaß machen, weil aber auch die Rentenmärkte dann nicht viel Spaß machen, weil dort die Renditen anziehen und damit die Kurse verlieren. Dann muss man wahrscheinlich sehr, sehr stark in Realwerte gucken, Immobilien, vielleicht auch Edelmetalle oder ähnliches. Aber das ist ein wirklich unangenehmes Szenario. Das kann ich im Moment noch nicht erkennen, weil ich noch nicht sehe, dass die Inflation wirklich dauerhaft so hoch ist. Auch die Notenbanken erwarten ja in diesem Jahr etwas höhere Inflation, in Europa möglicherweise bis 3%, halten das aber für temporär und dem würde ich mich anschließen. Wir haben viele administrative Themen, Sonderthemen, die Inflation in diesem Jahr treiben. Das sollte dann im nächsten Jahr ein Stück weit wieder rausgehen. Und insofern bin ich also nicht beim Stagflationsszenario im Moment.
Wunderbar. Uli Stephan schaut optimistisch in die nahe Zukunft. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Aber sehr gern.